Deutschlandfunk Kultur heute.
Wir begrüßen Sie zu dieser Ausgabe am Sonntag. Michael Köhler ist am Mikrofon. Und wir setzen auch unsere Serie über die Unrast fort und sprechen heute einmal mit einer Violinistin und hören dazu auch Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Dies an zweiter Stelle. Zuerst aber zur Bühne. Er gilt als Erneuerer des dokumentarischen Theaters. Mit Die letzten Tage der Ceausescus über die Verurteilung und Erschießung des rumänischen Diktator-Ehepaars oder dem Stück Hate Radio über den ruandischen Völkermord oder mehrjährigen tägigen Justizspektakeln erneuerte und vergegenwärtigte Milo Rau das Theater, der Schweizer Theatermacher. Sein jüngstes Werk ist eine Filmperformance, sie heißt Das neue Evangelium über moderne Sklavenarbeiter in der Landwirtschaft. Rau ist seit 2018 Intendant des Nationaltheaters in Gent. Sein neues Stück Familie, das ist der dritte Teil einer Trilogie über moderne Verbrechen. Nach Five Easy Pieces, das mit Kinderdarstellern die Geschichte des belgischen Kinderschänders Marc Dutroux erzählte, und nach Le Reprise, das einem homophoben Mordfall in Lüttich nachging, will Familie nun einen mysteriösen Familienselbstmord erkunden. Im Jahr 2007 erhängte sich eine anscheinend glückliche, vierköpfige Familie in Cologne bei Calais. Über diesen letzten Abend der Familie hören Sie aus Gent Eberhard Spreng.
Ein Glashaus liegt in nächtlichem Dämmer. Gelegentlich huscht das Scheinwerferlicht eines vorbeifahrenden Autos über Sofa, Esstisch, Kücheninsel. Und dann zwitschern die Vögel. Und erst dann bevölkert sich das Eigenheim allmählich mit seinen Bewohnern. Eine der beiden jugendlichen Töchter klebt Erinnerungsfotos an eine Wand im Badezimmer, Zeugnisse glücklicherer Zeiten. Dann erzählen Töchter und ihre Eltern von den kleinen Vorlieben, den kleinen Dingen des Lebens. Der Geruch von warmem Asphalt, wenn Regen auf ihn fällt, oder andere kleine Wahrnehmungen, individuelle Gewohnheiten und private Eigenheiten. Zu dem sehr stillen und fast leblosen Beginn in Beiläufigkeiten ertönt Leonard Cohens Who by Fire, in dem der kanadische Poet und Sänger seine Version eines wichtigen Gebets des Yom Kippur-Festes zelebriert. Um die Hoffnung auf die Vergebung der Sünden soll es ganz insgeheim und unausgesprochen in Milo Raus Familie gehen, um die ganz großen Dinge des Lebens also. Einen kurzen, eineinhalbstündigen Theaterabend lang mischen sich diese unausgesprochenen, diese ganz großen Fragen des menschlichen Lebens wie ein Gift in die ganz kleinen Nichtigkeiten des Alltags. Vater kocht an der Kücheninsel, die Töchter üben englische Vokabeln im Wohnzimmer daneben. Eine will in England Kinderpsychologie studieren. Die Mutter ist im Bad. In ein Glashaus sind all diese Innenräume eingefasst, der Blick des Publikums fällt hinein wie in ein Terrarium. Aber wie konzentriert auch immer es da hineinstarrt, aus dem Verhalten der vier Kreaturen ist eine psychologische Begründung für den Familienselbstmord am Ende nicht zu holen. Auch nicht aus dem verkrampften Abendessen, das die Teenager natürlich fürchterlich finden und an dem die Eltern als einstmals fröhlichem Familienritual immer noch hängen. Die eine Tochter stochert lustlos im Teller herum, die andere fingert an einer Kerze, bis die Mutter sie anfaucht und sich dann sofort entschuldigt für diese Unbeherrschtheit. In einer Soloszene ahnt der Vater einen Grund für die jugendliche Revolte. Anders als in seinen bisherigen dokumentartheatralen Arbeiten hat Milo Rau hier kein Familien-Reenactment inszeniert. Auch wenn Theaterfamilie Peters eine Recherchereise zu den Nachbarn der Selbstmordfamilie unternahm, es ist nicht das Ziel, die de Meesters aus Cologne auf die Bühne zu bringen, deren 30-jähriger Sohn vor der Tat als selbstständiger Paketausfahrer gerade eine Firmenpleite erlebt hatte und deren ebenfalls volljährige Tochter ihre Arbeitsstelle mit dem Vorwand verlassen hatte, sie sei an Darmgrippe erkrankt. Hier geht es nicht um Rekonstruktion eines rätselhaften Einzelfalls aus der Wirklichkeit, sondern um Beispielhaftigkeit einer generellen, ja zivilisatorischen Todesverhaftung. Welchen Sinn das Leben angesichts der kommenden Umweltkatastrophe noch mache, fragen die Töchter im Theater. Aber ein Psychogramm des Desasterkapitalismus ist hier nicht zu erleben. Wie aus einem dystopischen Lebensgefühl, das sich Zukunft nur noch als Untergang vorstellen kann, der Entschluss zum Gruppenselbstmord wird, ist hier nicht zu erfahren. Umgekehrt aber auch nicht, wie im wirklichen Leben, wie in Cologne aus der depressiven Veranlagung von Vater und Sohn der einvernehmliche Selbstmord einer verschworenen Familie wird, die sich seit Wochen von der Gesellschaft abgekapselt hatte. Psychologie und Philosophie liegen in Milo Raus neuer Arbeit im unauflöslichen Streit.
Volgens de brandweermannen, die lijken weg hebben gehaald, was iedereen prachtig gekleed? Es war ein Altritual.
Ganz am Ende, nachdem die Mutter die widerspenstigen Töchter mit Gewalt in den Raum mit den vier Stricken zerren wollte, bevor diese dann aus eigenem Entschluss einwilligen, erklärt die ältere Tochter zu Ramos, tristes après, die Kleiderordnung. Wie Bräute, bereit zur Hochzeit mit dem Tode, sind sie nun gekleidet, wie ein Engel, die Mutter, wie ein aufrechter, prinzipientreuer Bürger, der Vater. Ein letztes Familienbild gruppiert Milo Rau auf der Vorderbühne, bevor er seine Todesfuge vollendet. Aber auch in dieser Schlussphase ist noch einmal von der Erinnerung an die kleinen Dinge des Lebens die Rede. Wenn wir leben wollen, dann sollten wir an ihnen festhalten und die ganz großen Fragen besser gar nicht stellen. Aber aus der Schuld entlässt uns Milo Rau trotzdem nicht. Eine tiefe Schuld und eine große Sehnsucht nach Erlösung habe die Familie in Cologne angetrieben, behauptet eine Schrifteinblendung am Ende. Der Schweizer Regisseur wird im katholischen Flandern in seinem Theater zwischen der St. Nikolaus und der St. Bavo-Kathedrale von Inszenierung zu Inszenierung immer religiöser.
Sagt Eberhard Spreng über Familie von Milo Rau am Nationaltheater in Gent. In unserer Reihe über die Unraste sprechen wir jetzt gleich über das rastlose Leben mit und in einem Streichquartett. Denn das ist keineswegs von behaglicher Innerlichkeit und Weltabgewandtheit geprägt. Das Minguet-Quartett besteht seit über 30 Jahren und hat sich im Urteil der Kritiker und Hörer in die vorderste Reihe der gefragten Quartette gespielt. Und das auch, weil sie immer wieder besondere Programme mit viel neuer Musik zusammenstellen. Bevor wir aber die Violinistin und auch Managerin Annette Reisinger im Gespräch hören soll, Musik erklingen naturgemäß, eine Aufnahme von Felix Mendelssohn Bartholdys erstem Streichquartett Opus 12, eingespielt natürlich vom Minguet-Quartett. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts bewundert dieser blutjunge, jugendliche Felix Mendelssohn natürlich den späten Beethoven. Sein erstes Streichquartett steht in dessen Bahn. Hier ein Ausschnitt aus Opus 12, dem vierten Satz Molto Allegro e Vivace. Da drängte es in Mendelssohn, was ans Tageslicht musste, hinaus. Romantische Unrast unter dem Eindruck von Beethoven, dem Späten. Annette Reisinger, die Violinistin und Managerin des Minguet-Quartetts, habe ich zuerst gefragt. Sie stehen wenige Tage vor einer USA-Tournee. Das ist anstrengend. Insgesamt, wie viele Konzerte machen Sie so übers Jahr?
80 Konzerte mittlerweile, international. Also einmal im Jahr in die USA. Da waren wir letztes Jahr auch in New York im Lincoln Center. Haben einfach das große Glück, da überall auch in den USA rumgeschickt zu werden. Bis nach Oregon sind wir letztes Jahr gekommen. Wir sind schon im Süden gewesen. Also wir haben alles bereist, viele Teile Amerikas bereist. Und wir machen 80 Konzerte im Jahr. Ein Großteil davon managen wir selber. Und für USA haben wir eine Agentur.
Das heißt, ganz grob statistisch gesagt, treten Sie jeden vierten Tag auf?
Ja, genau. Wobei wir das natürlich versuchen, in Blöcke zu legen, sodass wir auch unsere Freiräume haben. Eine kleine Sommerpause, Weihnachtspause, eben auch um uns für unsere Familien und für unser Privatleben auch ein bisschen Zeit zu haben.
Ich stelle mir das gar nicht so toll vor. Viele Leute sagen auch immer zu uns, wenn wir unterwegs sind in Warschau oder Washington, Mensch, wie toll, dass das teilweise beschwerlich ist und man kaum zur Ruhe kommt, wollen die Leute gar nicht so sehen. Ne? Im Hotel, das Leben im Hotel und sich dann vorbereiten, beispielsweise auf ein wichtiges Adagio, Opus 131 oder so, ist ja nicht so einfach.
Das ist richtig. Also ich erinnere mich an meinen letzten New York-Aufenthalt, eben als wir im Lincoln Center gespielt haben. Wir waren 3 Tage da und eigentlich habe ich von New York nichts gesehen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt hier rumlaufe, das macht mich nervös. Die Unruhe der Stadt, die natürlich für den Touristen spannend ist, ist, wenn man Leistungen abliefern möchte und soll, nicht passend. Und dann zieht man sich einfach in sein Zimmer zurück und duscht in Ruhe und schläft sich aus und geht alles nochmal durch. Und das kostet Zeit und man braucht diesen Rückzug.
Sie haben Familie.
Ja, also ich habe einen Mann und eine kleine Tochter. Und das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch, weil ich auch einen hohen Anspruch an unser Familienleben habe, an die Entwicklung unserer Tochter. Wir haben keinen Fernseher, wir versuchen auch möglichst medienfrei, also nicht radiofrei, aber medienfrei zu Hause zu kommunizieren. Und auch handwerkliche Sachen sind einfach groß geschrieben, ein Instrument spielen, solche Sachen. Und wenn man das in Ruhe machen möchte, dann beansprucht das auch Zeit.
Auf dem Weg ins Studio haben wir so ein bisschen rumgeblödelt und sind ganz zufällig auch drauf gekommen, dass der Assistent von Gustav Mahler mal sehr schön gesagt hat, der Dirigent Bruno Walter, Gott, dieser kleine Gustav Mahler war eigentlich ein Rasender, der war gar kein spätromantisch inniger, das war ein Leidender und ein Eiliger, der muss auch rasend schnell durchs Gebirge gegangen sein. Womit wir beim Thema sind, einen großen Teil Ihres Programms nimmt auch die romantische Musikliteratur ein. Sie haben Robert Fuchs eingespielt, wissen wenig, ein großer Lehrer von Gustav Mahler, Zemlinski und vielen anderen. Über allen Gipfeln ist nicht nur Ruhe, sondern unter allen Gipfeln ist auch viel Unruhe, vor allem bei den Romantikern, ne?
Ja, ich würde grundsätzlich sagen, wenn ich jetzt auch von meinem eigenen Leben ausgehe, als romantischer Mensch ein Stück weit, man ist ja getrieben von den Visionen, die man hat. Das fängt schon ganz früh an. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wann das anfing. Irgendwann war der Wunsch unheimlich groß, Musiker zu werden und damit ja auch die Visionen anderer umzusetzen. Ein Komponist wie Gustav Mahler, wie Sie das gerade beschreiben, der hatte ja diese unfassbare Musik im Kopf und die musste auch aufgeschrieben werden. Das kann nur in einer Unruhe geschehen. Und auch in einer Bereitschaft, es aufschreiben zu wollen. Das ist ja auch etwas, was mich heutzutage oft so schockiert, dass Leute vielleicht Ideen haben, aber einfach stattdessen lieber chillen und dann die Sachen nicht aufschreiben. Wenn ich mir vorstelle, Mozart hätte das, was er im Kopf hatte, nicht aufgeschrieben, sondern hätte sich ausgeruht oder Urlaub gemacht, dann hätten wir diese Musik einfach nicht. Das heißt, es ist einfach eine Vision im Raum. Und weil die Vision so stark ist, herrscht Unruhe im Körper, im Kopf, das ist ja vollkommen klar. Was aber für mich nicht unbedingt heißt, dass die Musik selbst dann eine schnelle ist. Das ist vielleicht noch eine andere Sache, die ich auch in meinem Leben ganz oft spüre, dass man natürlich von Ort zu Ort hetzt, manchmal auch aufgrund der Verspätung in der Deutschen Bahn zum Beispiel, und dann zu spät zur Probe kommt und dann sitzt man da und es liegt ein langsamer Satz Beethoven auf dem Pult und dann kehrt einfach Ruhe ein.
Wie machen Sie das? Genau diesen Moment stelle ich mir schwierig vor. Also raus aus der Betriebsamkeit unseres Alters und dann sagen so, jetzt bitteschön erster Satz Opus 131, eins der letzten Streichquartette Beethovens, von dem Wagner große, tolle Texte geschrieben hat. Das ist das anrührendste, bewegendste, was er je gehört hat. Sie spielen das, Sie wissen, was Sie da spielen. Sie wissen, wie das in Ihrer Zeit gewirkt hat. Wie setzt man das um?
Also erstmal ist es natürlich ein Lernprozess, dahin zu kommen. Und ich kann mich genau erinnern, im Studium hat meine Lehrerin eben genau das mal beschrieben von sich und Kollegen, eben diesen Moment, dass man zur Ruhe kommt, wenn man einen langsamen oder auch einen schnellen, man kann auch in einem schnellen Satz zur Ruhe kommen, überhaupt in der Musik auf der Bühne zur Ruhe kommen, das wurde dann so beschrieben und unterrichtet und ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, oh Gott, das ist doch so aufregend, wenn man eine Bühne betritt und dann sitzen da die Leute und wollen so und so weiter und so weiter und man muss doch dann da funktionieren. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, durch das viele Spielen, durch die Bühnenerfahrung, auch durch das viele Üben, ist man dahin gekommen, dass man wirklich ganz professionell umschalten kann. Denn das, was dann da auf dem Pult liegt, das hat ja mit einem selbst erstmal überhaupt nichts zu tun. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende, dass man sich als Person so in der Lage ist, zurückzunehmen oder eigentlich ganz auszuschalten, wenn man so will, dass die Musik einen so durchströmt, dass man frei ist, dass man dann eben auch wirklich für diesen langsamen Satz da sein kann. Das ist eine andere Welt. Das hat mit dem Ankommen am Konzertort wirklich überhaupt nichts zu tun.
Ich wäre schlecht beraten, wenn ich im Beethoven-Jahr 2020, 250. Geburtstag Ludwig von Beethovens, Annette Reisinger vom Mingert Quartett, zweite Violinistin, nicht nach Beethoven fragen würde, der zu Ihrem Repertoire gehört. Würden Sie zustimmen, wenn sich unter anderem in den Quartetten etwas ausdrückt, was Goethe bei seiner Begegnung mit Beethoven 1812 sagte, ich habe nie einen Menschen getroffen, der energischer, und jetzt kommt's, und inniger ist als Beethoven, 1812. Und beide machen die Erfahrung einer beschleunigten Zeit. Sie haben die französische Revolution erlebt, sie haben die Metternich'sche Restauration erlebt, sieht die Übereilung der Zeit, dass der Gedanke, und das ist mein Punkt, ist nicht ein Werk, kommt darauf an, dass es vollkommen ist, oder beendet wird, sondern dass es den Gedanken des Werdens zum Ausdruck bringt.
Ja, ja, das ist ja, es ist auf jeden Fall zunächst auch diese Gottesfurcht, wenn man so will, der Respekt, die Demut vor dem ganz Großen.
Dass ja. quasi in der scheinbaren Ruhe noch die Unrast am Werke ist, wie vielleicht auch umgekehrt. Also wir machen, glaube ich, einen Fehler, wenn wir glauben, das eine sei denkbar ohne das andere.
Auf jeden Fall. Und der Beginn bei Opus 131 ist ja ein ganz, ganz langsamer und spannend.
Das Schwermütigste, was ich je gehört habe, hat Wagner gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Und es spannt uns so auf die Folter, dass wir selber als Spieler die Ruhe kaum aushalten können. Es ist oft so, dass man das, was wir gerade angesprochen hatten, dass wir als Spieler fast nicht in der Lage sind, die Ruhe, die wir zeigen möchten, selber zu leben in dem Moment. Also das ist, also Beethoven fordert einen da ganz besonders heraus, das auszuhalten, weil dieser Anfang nicht nur langsam ist, sondern auch unendlich lang. Und er hat ja eine ganz bestimmte Tempovorstellung, zumindest hat er Metronomzahlen angegeben. Das ist so ewig, wenn man es nicht aushält, dann trägt es nicht. Es ist wie ein riesiges Gewölbe von der einen zur anderen Seite, das leicht einbrechen kann, wenn man die Ruhe nicht aushält.
Wie hält Ihre Familie Ihren quirligen Charakter aus?
Schlecht. Naja, es profitieren alle davon, wenn sie so wollen. Ich habe ganz hohe Ansprüche, nicht nur an die Musik, sondern eben auch an, das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, wie es zu Hause ist, dass wir gut kochen, dass es schön ist. Ich finde auch visuelle Ruhe wichtig im Wohnraum, dass Ordnung ist das halbe Leben. Solche Sprüche, die bewahrheiten sich doch im Laufe der Berufserfahrung enorm. Manchmal auch reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Solche Sachen fallen einem dann manchmal ein. Quirlig, ja, aber ich kann auch sehr leise sein. Ich kann auch ganz still werden. Also das ist mir alles gleich wichtig.
Über schöpferische Unrast, die Violinistin und Managerin des Minguett-Quartetts, Annette Reisinger war das. Theodor Lux Feininger, damit kommen wir zum nächsten Thema, der Sohn des deutsch-amerikanischen Malers und Bauhausmeisters Lionel Feininger, der musste seinen Vater in den 30er Jahren drängen, Deutschland im Juni 1937 in Richtung New York zu verlassen. Er wollte bleiben. Seine Werke galten aber da schon als entartete Kunst. Nicht allen gelang die Flucht aus Nazi-Deutschland problemlos. Viele versuchten den Umweg über Paris oder die Schweiz ins südamerikanische Ausland, Uruguay oder Paraguay. Eine Ausstellung im Jüdischen Museum der Schweiz in Basel heißt Pässe, Profiteure, Polizei, ein Schweizer Kriegsgeheimnis und erzählt von einem Helfernetzwerk, das Tausenden von Jüdinnen und Juden die Flucht aus Deutschland und den besetzten Ländern mit lateinamerikanischen Pässen ermöglichte. Hören Sie darüber Astrid Tauch.
Chciałbym mieć paszport Urugwaju. Ach, jaki to jest piękny kraj.
Ich hätte gern einen Pass aus Uruguay. Was ist das für ein schönes Land? Ai, ai.
Co zwie się Urugwaj.
Der Dichter Władysław Szlengel hat das Lied im Warschauer Ghetto geschrieben. Während die Stimme vom heimlichen Traum der internierten Juden erzählt, projiziert ein Video Alltagsszenen aus dem Ghetto auf einen Stapel von Reisetaschen am Eingang der Ausstellung. Denn ab 1938 saßen viele auf gepackten Koffern, wollten fliehen. Weshalb aber ausgerechnet nach Südamerika? Kuratorin und Museumsdirektorin Naomi Lubrich.
Die Juden wollten nicht unbedingt nach Südamerika. Die meisten wollten lieber in die USA oder nach Palästina auswandern. Aber ein Pass aus Paraguay beispielsweise half, weil Paraguay ein neutrales Drittland war, das ihnen in gewisser Weise Schutz gegeben hat.
Die Nazis verschonten Juden mit solchen Pässen zunächst oder nutzten sie als sogenannte Austauschjuden gegen Nazis, die im feindlichen Ausland interniert waren. Gerade polnische Juden versuchten aber auch, mit Hilfe der Pässe zu fliehen. Ihre einzige Chance Richtung Osten, wo die Grenzen noch halbwegs offen waren.
Von 1939 bis Anfang 1941 konnten die Juden, die auf der russischen Seite des besetzten Polens waren, ostwärts mit der transsibirischen Eisenbahn auswandern, und zwar nach Kobe in Japan. Dort haben sie Passierscheine bekommen von dem dortigen polnischen Botschafter Tadeusz Romer für die USA oder Palästina beispielsweise.
Währenddessen knüpften polnische Diplomaten in der Schweiz ein Helfernetzwerk, um so viele Pässe wie möglich zu fälschen. Die Fälscherwerkstatt in Bern besorgte Blankopässe, Juden schickten Fotos, manchmal direkt aus dem Familienalbum. Ein Honorarkonsul der paraguayischen Botschaft, Rudolf Hügli, sorgte für die Stempel. Allerdings gegen Bezahlung von 500 Franken pro Pass. Ein Zürcher Anwalt forderte und bekam dafür sogar 600.000 Franken. Eine Vitrine der Ausstellung zeigt die Fälschungen und die Schicksale dahinter. Die Familie Katz mit 3 Kindern, alle mit paraguayischen Pässen und dadurch nicht im KZ gelandet. Leo Weingort, auch er hatte einen Pass, verliebte sich in Esther, die ihren Ausweis zu spät bekam. Beide wurden in Auschwitz getötet. Im Obergeschoss wird das traurige Ende der Schweizer Hilfsaktion dokumentiert. 1941 hatte der Vorgesetzte von Rudolf Hügli Wind von der Aktion bekommen. 1943 verhaftete die Polizei die Hauptakteure. In Aktenordnern kann man Kopien der Verhörprotokolle nachlesen. Pässe, Geld, alles wurde beschlagnahmt. Die Schweizer Regierung vertuschte alles aus Angst vor einer Invasion der Deutschen. Und Juden hatten einfach keine Lobby, nirgendwo.
Dr. Heinrich Rothmund war der Polizeichef. Er war bekennender Antisemit und hat schon vorher gegen eine Verjudung der Schweiz gekämpft. Und anderer, beispielsweise der amerikanische Konsul, hatte Sorge, dass die Juden mit einem paraguayischen Pass in die USA kommen. Und er hielt die Einwanderer nicht für Juden, sondern für Deutsche und für Spione.
Es war purer Zufall, dass die Mitarbeiterinnen des Jüdischen Museums letztes Jahr bei einer Recherche im Berner Bundesarchiv auf diese unglaubliche Hilfsaktion stießen. Weshalb die Zeugnisse von damals so lange in den Regalen verstaubten, bleibt das Geheimnis der Schweiz. Eine beeindruckende Ausstellung,
sagt Astrid Tauch. In unserer Serie über die Kathedralen und Kultur, da geht es nun um die von Antoni Gaudi entworfene Kirche Sagrada Familia in Barcelona. Und die vereint eine gotisierende Formensprache mit expressionistischen, futuristischen Elementen. Das ungewöhnliche Gotteshaus spielt natürlich auch eine Rolle in der Kultur jenseits der Architektur. In einem Roman Dan Browns kommt sie vor, im spanischen Kulturkampf der Katalanen war sie wichtig und als Symbol des Landes ist sie bis heute einflussreich. Hören Sie Marc Dugge.
In der Ferne, umgeben von Baukränen und Gerüsten und angestrahlt von Scheinwerfern, ragten die Türme der Sagrada Familia in den Himmel über Barcelona, glühend in der Dunkelheit. Eine Gruppe gelblich-brauner, löchriger, schlanker Gebilde, die aussahen wie gigantische Seeschwämme, die vom Meeresboden aus dem Licht entgegenwuchsen.
Ein Zitat aus dem Buch Origin, dem Thriller des US-amerikanischen Autors Dan Brown aus dem Jahr 2017. In ihm schickt er den Wissenschaftler Robert Langdon nach Spanien, um es mit dunklen Mächten aufzunehmen und geheimen Botschaften auf die Spur zu kommen. Die Sagrada Familia ist einer der Schauplätze in dem Roman. Da ist zum Beispiel die Steinplatte des katalanischen Bildhauers Subirachs, die an der Fassade befestigt ist. Auf ihr sind in 4 Reihen jeweils 4 Zahlen zu sehen. Touristenführerin Charo Fueyo.
Das ist das magische Quadrat, das derzeit bei den Dan Brown-Lesern für viel Interesse sorgt. Es handelt sich um ein Kryptogramm. Wenn man die 4 Zahlen addiert, egal ob horizontal, diagonal oder vertikal, kommt man in 310 verschiedenen Kombinationen immer auf die Zahl 33. Das ist das Alter von Christus, in dem er gestorben sein soll.
Gut möglich, dass Dan Browns Buch für zusätzliche Touristen gesorgt hat. Nötig hat sie die Sagrada Familia allerdings nicht. Auch so strömen jedes Jahr im Schnitt rund 4,5 Millionen Besucher in die Kathedrale.
Was vielen besonders gut gefällt, ist der Innenraum. Der ist nicht von Gaudi geschaffen worden, aber er hat sich an den Vorstellungen von Gaudi angelehnt. Er erinnert an einen großen spirituellen Wald mit Palmen. Und dann ist da das Licht, von dem Gaudi schon sagte, dass es das Innere der Kirche bemalen werde. Es kann einem gefallen oder nicht, allen steht der Mund offen.
Unter Europas Kathedralen ist die Sagrada Familia ein Säugling. Ein Riesenbaby, das auch mit 130 Jahren noch nicht ausgewachsen ist. Auch wenn der Vater schon bald 100 Jahre tot ist. Barcelonas berühmtester Architekt, Antoni Gaudí. Mehr als 40 Jahre hat er dem Projekt gewidmet. Hier liegt er deswegen auch begraben. Wie Gaudí sich diese Kathedrale genau vorgestellt hat, das lässt sich nicht mehr leicht nachvollziehen. Denn viele Modelle und Baupläne von Gaudí wurden im Spanischen Bürgerkrieg zerstört. Jordi Faulí, leitender Architekt der Sagrada Familia.
Es gibt zwar keine Pläne zu Details, aber wir haben von Gaudí umfassende Informationen über die allgemeinen Formen des Gebäudes und Detailangaben zu wichtigen Einzelteilen. Unsere Aufgabe ist es, die Gesamtheit seiner Zeichnungen zu interpretieren, die Modelle genau zu analysieren und sie umzusetzen. Das Hauptschiff etwa entspricht exakt den Vorstellungen von Gaudí.
Auf eine große Wirkung hatten auch die Drahtzieher der Terroranschläge gehofft, die Barcelona im Sommer 2017 erschütterten. Nach Aussage einer der Täter hatten die Terroristen ursprünglich vor, die Sagrada Familia zu sprengen. Der Sprengstoff, der dafür vorgesehen war, explodierte allerdings versehentlich schon vorher. Sie wussten schon, warum sie die Kirche treffen wollten. Die Sagrada Familia ist nicht nur der ganze Stolz der Christen von Barcelona, sie ist auch das inoffizielle Wahrzeichen der Stadt. In Katalonien weist man gern darauf hin, dass der Querdenker Gaudí bei seinem Schaffen von der Liebe zu seiner Heimat getrieben gewesen sei. Viele katalanische Separatisten sehen in ihm einen Vorkämpfer für die katalanische Kultur. Mitte Oktober blockierten sie die Zugänge zur Sagrada Familia, um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Die Kathedrale blieb geschlossen, die Touristen mussten draußen bleiben. 2026 soll die Sagrada Familia fertiggestellt sein, pünktlich zum 100. Todestag von Antoni Gaudí. Architekt Faulí ist zuversichtlich, dass das klappen wird. Aber wie sagte schon Gaudí damals, mein Kunde hat keine Eile. Er wusste schon, wen er damit meinte.
Ein Beitrag von Marc Duck war das. Und in den Kulturmeldungen mit Katrin Hondel geht es jetzt auch um eine Kathedrale, nämlich um Notre Dame.
Ja, und Notre Dame ist leider noch nicht gerettet. Das sagte der Beauftragte der französischen Regierung für den Wiederaufbau der Kathedrale, Jean-Louis Georgelin, heute im Interview mit mehreren französischen Medien. Notre Dame sei immer noch in Gefahr, so Georgelin. Insbesondere der Zustand des Gewölbes müsse im Auge behalten werden. Demnächst sollen nämlich Baugerüste aus der Zeit vor dem Brand im April 2019 abgebaut werden. Ein schwieriges Manöver, das gefährlich werden könnte für die Statik des Gewölbes. Der eigentliche Wiederaufbau der Kathedrale Notre-Dame soll dann 2021 beginnen. Mit dem Weltkulturerbe Notre-Dame ist die Schwarzwaldstube in Bayersbronn natürlich nicht zu vergleichen, aber für Feinschmeckerinnen und Feinschmecker war sie so etwas wie eine Kathedrale exzellenter Küche. Das Drei-Sterne-Restaurant im Hotel Traube-Tonbach war eine Institution, war. Denn das exklusive Lokal ist in der vergangenen Nacht bei einem Brand komplett zerstört worden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, aber die Betroffenheit ist groß, sowohl bei Küchenchef Thorsten Michel als auch beim früheren Spitzenkoch des Hauses Harald Wohlfahrt. Es fühlt sich an, als ob mein Wohnzimmer abgebrannt ist, sagte Wohlfahrt der Stuttgarter Zeitung. Heute Abend werden in Beverly Hills die Golden Globes verliehen. Vor dem Glamour aber hagelt es Kritik. Keine einzige Frau wurde nämlich für das beste Drehbuch oder die beste Regie nominiert. Charlize Theron, selbst als beste Schauspielerin nominiert, nannte das absurd und bezeichnete die Nominierungen als frustrierend und einen Schlag ins Gesicht. In der 77-jährigen Geschichte der Golden Globes waren bisher nur 5 Regisseurinnen nominiert und nur eine, nämlich Barbara Streisand, wurde auch ausgezeichnet. Und zum Schluss noch eine Meldung aus Berlin. Ein sogenanntes Aktionskünstlerkomitee hat heute versucht, die vom Zentrum für politische Schönheit Anfang Dezember errichtete Gedenksäule im Berliner Regierungsviertel abzureißen. Diese umstrittene Stele mit der vermeintlichen Asche von jüdischen Holocaust-Opfern sollte mit Trennschleifern demontiert und an einen geheimen Ort gebracht werden, hieß es. Dort, also an dem geheimen Ort, sollte sie sicher verwahrt werden, damit, Zitat, Historiker in 2000 Jahren den Zweck dieses Rohres erforschen können. Die Demontage sei aber nach 40 Minuten durch die Polizei unterbrochen und schließlich gestoppt worden. Das Zentrum für politische Schönheit hatte die andere Künstleraktionsgruppe nämlich wegen Sachbeschädigung angezeigt.
Von Kultur heute war es das. Michael Kühler, Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gleich die Informationen am Abend. Darin unter anderem geht es um den iranisch-amerikanischen Konflikt. Ihnen einen guten Abend.